Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PLC-Podcasts vom Premium Leaders Club. Ich freue mich total, denn wir haben wieder eine Folge aus unserer Rubrik Leaders Learning für euch aufgezeichnet. Und dafür habe ich jetzt eine ganz besondere Frau bei mir, und zwar Professor Dr. Annabel Ternes von Hartburg. Um sie mal in Kürze vorzustellen, was super, super schwierig ist, möchte ich euch einmal mitteilen. Sie ist Zukunftsforscherin, Autorin und Keynote-Speakerin. Sie war lange Zeit Führungskraft bei diversen internationalen Unternehmen, ist Professorin für internationale BWL und gilt als eine der führenden Köpfe für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und zudem engagiert sie sich auch noch für Menschenrechte und Chancengleichheit. Ja, und ganz nebenbei hat sie auch noch 8-mal gegründet, unter anderem Get Your Wings. Deswegen meine erste Frage an dich, Annabel. An was denkst du morgens als erstes, wenn du die Augen aufmachst? Bist du auch noch entspannt morgens, wenn du die Augen aufschlägst?
Also ich bin mega entspannt, wenn ich morgens aufstehe. Ich habe ein paar oder vielmehr existenzielle Erfahrungen hinter mir. Und ich bin, wenn ich meine Augen aufmache, mega dankbar, dass ich sie aufmachen kann, dass ich weitgehend gesund bin, dass ich weitgehend fit bin und dass ich so viel bewegen darf. Das macht mich total dankbar, wenn ich aufstehe. Und das, muss ich sagen, leitet mich auch durch den Tag, diese Dankbarkeit. Viele Menschen, die mich näher kennen, sagen mir immer, sie bewundern meine positive Ausstrahlung. Und ich glaube, diese positive Ausstrahlung, die hat viel damit zu tun, dass ich einfach so eine Herangehensweise habe an den Tag, an den Moment, an das, was mir am Tag begegnen wird. Das ist so, mit so einem, hey, alles Schöne kann kommen und alles, was herausfordernd ist, natürlich auch. Und wir werden das gemeinsam irgendwie schaffen. Naja, und dann bin ich natürlich auch Mutter. Das ist dann manchmal auch morgens ein bisschen lauter. Das kann auch mal ein bisschen unberechenbar werden. Aber es ist, wenn ich nicht unterwegs bin, immer total schön. Und man merkt dann in solchen Momenten einfach auch immer einfach, wie toll es ist, Kinder zu haben. Und abgesehen davon bin ich so eigentlich eine komische Mischung aus Frühaufsteherin und Spätzugbettgeherin. Und ich freue mich einfach morgens immer total, den Tag zu begrüßen. Klar, wenn das Wetter wie jetzt ist, so mit Sonne, noch viel mehr, als wenn ich aufstehe. Es regnet, es schüttet, es ist kalt. Okay, dunkel vielleicht noch. Aber ich bin so ein total positiver Mensch. Und ich sag mal, Herausforderungen erschüttern mich nie oder Dinge, die komisch sind oder auch, wenn man sagt, oh, da passiert heute irgendwas, boah, mal gucken, wie es wird oder das wird anstrengend oder oh, eigentlich würde ich das gerne irgendwie nicht lösen müssen, dann bin ich so ein Mensch, der sagt, okay, packen wir es an, weil länger rumliegen hilft nichts und besser, wir lösen das schnell. Und lösen es so, dass wir dass wir uns weiter auf die Dinge konzentrieren können, die uns wieder in die Kraft bringen.
Ja, total spannend, aber auch ein bisschen beruhigend, dass auch eine Frau mit so einer Vita irgendwie morgens aufsteht und sagt, nee, ich bin bei mir und im Moment vor allen Dingen. Das fand ich total schön, dass du das gesagt hast. Gerade finde ich das besonders, weil du ja auch Zukunftsforscherin bist und als Zukunftsforscherin immer in der Gegenwart so verankert zu sein, finde ich total interessant. Jetzt ist es so, dass das Forbes Magazine dich Superwoman genannt hat, das Handelsblatt bezeichnet dich als Visionärin. Was würdest du selbst über dich sagen? Wie würdest du dich bezeichnen?
Ich würde mich erstmal als Überzeugungstäterin, glaube ich, bezeichnen. Also weil ich die Dinge, die ich tue und die ich mir aussuche zu tun, ich alle eben aus vollster Überzeugung mache. Wenn ich mich beschreiben müsste mit mehreren Begriffen, die mein Tun so ein bisschen näher charakterisieren, dann würde ich sagen, ich bin Zukunftsforscherin, weil ich liebe es, mich mit Zukunft zu beschäftigen. Ich finde tolle Gadgets toll, neue Technologien finde ich spannend. Ich habe auch ständig irgendwelche Newsletter abonniert zu KI und Robotics und so und kenne mich dafür für jemanden, die, also wie mich, die ich als Laie bezeichnen würde, verdammt gut aus, würde ich sagen. Und dann bin ich aber, und da bin ich echt so, ja, so, was kommt als nächstes und wie stehen wir dazu? Das interessiert mich alles total. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Autorin und als solche eher so ein bisschen das Gegenteil zu diesen Zukunftsforschen, weil ich da eigentlich eher so in den Moment reingehe. Ich versuche für den Leser, für die Leserin Momente nacherlebbar zu machen, versuche sie auf den Punkt zu bringen, bin dabei eben Dinge, Informationen, die ich sozusagen wie so ein Eichhörnchen gesammelt habe, eher zu gucken, dass ich die alle sehr ordne und so in eine so bringe, wie sie eben einfach sehr gut verständlich sind. Also so ein bisschen Marie Kondo vielleicht. Und dann bin ich auf der anderen Seite aber auch so sehr so, ich stehe total gerne auf der Bühne. Und zwar, ich mag es einfach, Menschen Dinge mitzugeben, die sie anregen, nachzudenken, die sie anregen, neue Impulse zu verarbeiten, damit jünger zu werden, spielerischer zu werden in ihrem Tun, kreativer zu werden und in ihre volle Potenzialentwicklung reinzukommen. Das macht mir verdammt Spaß. Und das mache ich einfach irre gerne mit Keynotes, mit Panel-Diskussionen, wenn ich aus irgendeinem meiner Bücher vorlese.
Ja, du hast einige geschrieben. Ich habe gehört, über 50.
Also das Allerneueste ist Arbeitgeberattraktivität in 30 Minuten. Das ist gerade jetzt im Frühjahr erschienen. In 30 Minuten zu lesen ist ein bisschen herausfordernd, aber man kriegt es hin und das ist mega spannend, weil es total viele Tipps hat, wie man als Arbeitgebender oder auch als HR einfach sein Unternehmen oder sich als Arbeitgebender attraktiver machen kann. Oder natürlich auch für Suchende, ne? Die dann sagen, hey, vielleicht orientiert ihr euch mal an dem Buch und macht das mal so und dann komme ich zu euch. Nee. Und das andere ist Los jetzt. Das nennt sich Nachhaltig führen, Zukunft gewinnen. Dieses Buch ist sehr schwer, aber eigentlich vom Inhalt her sehr leichtgängig, wenn man das dann mal implementiert hat. Hier geht es darum, Nachhaltigkeit anders zu verstehen. Und zwar nicht über Regularien, Vorschriften, Gesetze, wie die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, wo man fast schon Knoten in der Zunge hat, wenn man das Wort mal richtig hinkriegt, sondern wo es eben wirklich darum geht, wie schaffe ich das, diese Idee vom Gesetzgebenden, die nicht da war, um uns alle fertig zu machen, sondern eigentlich mal die Idee hatte, dass wir uns auf den Weg der Nachhaltigkeit begeben, und zwar so richtig, wie wir das hinkriegen können, diese Reise auch so zu gestalten, dass wir ein Unternehmen und auch alle Mitarbeitenden nachhaltig erfolgreich wird, auch in Zahlen. Das ist der Grund oder das, worum es dabei geht. Und es ist viel eigene Erfahrung eingeflossen. Es sind viele tolle Unternehmensbeispiele, super viele Tipps und Tricks und so dabei. Wie ich finde, schönes auch Lesebuch.
Das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, Annabelle. Denn es ist so, dass viele Menschen sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz interessieren, gerade wenn sie irgendwie eigene Kinder in die Welt setzen, sozusagen. Dann kommt ganz oft das Gefühl, hey, ich möchte meinem eigenen Kind irgendwie eine Welt hinterlassen, die gesund ist. Und das fand ich ganz spannend bei dir, weil du hast schon sehr, sehr viel früher angefangen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar mit 7 Jahren, da hast du zum ersten Mal eine Umweltinitiative gegründet. Wie kam es dazu und hat dieser Moment quasi deinen Gründerinnengeist geweckt?
Also ich glaube, es hat viel damit zu tun mit meinem familiären Hintergrund. Meine Familie mütterlicherseits ist ja nach Deutschland geflohen. Und wenn man dann in ein neues Land kommt, das man nicht kennt, das man erstmal kennenlernen muss, wenn man sich dann auch überlegt, welchen Platz finde ich da und wie baue ich einfach auch wieder was auf. Meine Großmutter kam mit 4 kleinen Kindern und ihrer kranken Schwiegermutter und ihrer kranken Mutter. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, da hat man für 6 plus 1, also sich selber zu sorgen. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen übernommen, dieses Gründungsgehen, dieses nicht verzagen, sondern einfach gucken, dass man Herausforderungen als Chancen sieht und ja, und Möglichkeiten beim Schopf packt. Ich habe zum Beispiel, als ich klein war, früh überlegt, wie kann ich das hinkriegen, dass ich für so einen Tierschutzclub, den ich parallel zu meinem Plastiksammelclub gegründet hatte mit 7, dass ich da Gelder reinbekomme, um Materialien zu bekommen, um Poster zu machen, um Aufsteller zu machen, um Leute eben darauf aufmerksam zu machen, um vielleicht auch Geld für ein Buch zusammenzukriegen. Das war so auch so eine Idee. weil ich dachte, Bücher erreichen so viele Leute. Ich habe dann Blumensamen aus unserem Garten abgesammelt, habe so Tütchen bemalt und habe mich an den Straßenrand gesetzt und habe diese Tütchen versucht zu verkaufen. Ich habe dann später Meerschweinchen gezüchtet und habe die bei Viehschauen mit ausgestellt, weil es pro Kopf ein Auftriebsgeld gab. Und damit habe ich eben dann zum Beispiel so Stempel finanziert für unsere unsere Clubzertifikate und für unsere Badges, die wir uns angesteckt haben. Und da fing das eigentlich schon an. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte was bewegen. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich die ersten Jahre total, für mich total schön im Nachhinein, aber vielleicht ist das auch eher verklärte Erinnerung, in Bonn gelebt habe, sehr zentral. Und ich habe es total geliebt, dass ich bestimmte Dinge allein machen konnte, sehr früh. Also zum Beispiel bei Kaisers einkaufen oder mir Bücher aussuchen in der Bibliothek und nach Hause gehen, ohne dass ich da irgendwie mit dem Auto lange Wege. Und wir sind dann umgezogen ins Emsland. Das war zum Eintritt ins Schulalter. Und es war für mich auf der einen Seite irre schön, weil, hey, große Bäume, die ich beklettern kann. Ein Wald, wo ich durchlaufen kann, wo ich so laut rufen kann, wie ich möchte. Auf der anderen Seite aber fehlte mir dieses Selbstständigsein. Denn für alles und jedes musste ich gefahren werden. Und ich wünschte mir, eine Autonomie zu haben. Und ich wünschte mir, eben Dinge wieder bewegen zu können. Der Computer, den ich damals hatte, naja, also das funktionierte halt nicht immer. Insofern habe ich, glaube ich, gemerkt, du musst die Dinge vor Ort machen. Du musst die Dinge einfach bewegen, einfach loslegen und Veränderungen schaffen für die guten Sachen. Und so habe ich eben früh mich schon eingesetzt, gegen Abholzung von Wäldern, gegen Atomkraft, gegen Rauchen und habe mich da engagiert gegen Hochtemperaturverbrennungsanlagen. Und ich würde mich damals so als Aktivistin bezeichnen, wenn man das heute so überträgt. Ich habe halt, mir war immer die Sache wichtig. Geld spielte für mich nur eine Rolle als solches, dass ich es nutzen kann, um Dinge eben zu organisieren, um Dinge zu kaufen, um ja Dinge bewegen, noch besser zu bewegen zu können. Es sind auch Dinge wie zum Beispiel, ich habe Varys Dearie früh kennengelernt und ihre Geschichte, die hat mich zum Beispiel, als ich das erstmal gehört habe von ihr, wow, der hat mich so berührt, ich musste richtig weinen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich möchte alles tun, dass keinem Mädchen sowas passiert, dass es gegen seinen Willen beschnitten wird, dass es Schmerzen erleidet, die es nicht erleiden muss. Ich fand es ganz, ganz schlimm und verstörend, das zu hören. Und so haben eben auch einige Berichte, Erfahrungen eben dazu geführt, dass ich so hautnah das Gefühl hatte, ich bekomme die Dinge mit. Und auf der anderen Seite, ich kann auch was bewegen.
Super bewegend und inspirierend, dass du uns nochmal mitgenommen hast in diese Zeit. Lass uns dann doch nochmal auf die Gegenwart blicken, aber beim Thema Nachhaltigkeit bleiben. Wie steht es denn aktuell um die Nachhaltigkeit in Unternehmen? Und reicht es, kleine Stellschrauben zu drehen? Weil ganz oft wird ja gesagt, hey, jeder kann etwas im Kleinen tun, ne? Da fängt es an. Oder ist es jetzt zu spät für kleine Stellschrauben? Müssen wir wirklich Quantensprünge jetzt machen?
Ja, also ich sag mal klar, wäre schön, wenn wir die Quantensprünge hinbekommen würden. Aber wir wissen alle, dass wir Menschen keine Quantencomputer sind, sondern wir Menschen sind halt Menschen. Und wir haben auch alle nur 100% Energie. Und die maximiert sich nicht dadurch, dass wir Quantencomputer haben und die maximiert sich auch nicht, dass wir mit Robotics arbeiten können. Will sagen, klar können wir uns Hilfsmittel nehmen, aber Verständnis, Verstehen, sich annähern an Dinge, sie aufnehmen, vom Kopf her, aber auch vom Herzen her, das sind Dinge, die brauchen Zeit. Und wenn ich da zu schnell vorgehe, dann werden sie nicht implementiert. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, ist auf der einen Seite klar, die großen Stellschrauben richtig zu stellen, um nicht Dinge zu verpassen, die jetzt gerade wichtig sind. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist wichtig, jeden mitzunehmen, die Chance jedem zu geben, dass er verstehen kann, worum es geht, dass er auch nach und mitkommen kann. Ich höre manchmal Stimmen, die sagen, wir müssen den verpflichten, der muss einfach, muss, muss, muss. Wir zwingen den, nachhaltig zu leben. Warum, sage ich mir immer, nachhaltig leben ist doch das, was unsere Lebensgrundlage bedeutet, zu pflegen und darauf aufzupassen. Das müsste doch eigentlich jeder total schätzen. Wenn es nicht so ist, was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind ganz einfach, zum Beispiel die Entfremdung von dir selber. Das passiert, wenn du eben Ja, wenn du einfach überhaupt nicht mehr spürst, was Natur ist, wenn du noch nie im Wald warst, wenn du noch nie die Kraft von Grün gespürt hast oder wenn du auch noch nie Zeit dir für dich selber genommen hast, wenn du bisher einfach durchs Leben gehastet bist und nicht verstanden hast, worum es wirklich geht, wenn du denkst, dass es ja, dass es für dich eigentlich nur dieses eine Leben auch gibt, was eigentlich vielleicht gar keinen Sinn mehr hat, weil es eben voll ist von Kriegen, von Umweltzerstörung, von Tiervernichtung. Davon, dass wir auf der einen Seite unglaubliches Unmaß an Überproduktion haben, die weggeschmissen wird, und auf der anderen Seite jeden Tag eine Menge an Kindern und älteren Menschen haben, die des Hungertods sterben oder weil sie eben keine medizinische Versorgung haben.
Ja, das ist etwas, was mich zum Beispiel persönlich auch in meinem Alltag manchmal in so eine Beklemmung bringt. Wenn man so diese ganzen Polykrisen irgendwie sieht und tagtäglich sich dann auch irgendwie mit den Nachrichten beschäftigen möchte, weil man irgendwie informiert bleiben will, was ja auch wichtig ist, erschlägt es manchmal, ne? Und man fühlt sich dann so super machtlos, weil man sich so denkt, was soll ich? Ich würde so gerne, aber was soll ich denn machen, damit ja diese Welt auch noch eine lebenswerte Welt bleibt, auch in Zukunft? Das ist manchmal echt ein bisschen erdrückend.
Absolut. Und das ist natürlich auch so. Es gibt Leute, die sagen, wenn man dann aktiv wird, das ist Agitation oder das ist einfach so nach dem Motto, hey, ich muss irgendwas machen, weil ich sonst durchdrehe. Das sollte es natürlich nicht sein, sondern es sollte eben intrinsisch gesteuert sein und etwas sein, was wir machen, weil wir eben denken, dass es zu uns passt, weil wir auch denken, dass wir da, genau dort eben was bewegen können. Und das sind die kleinen Schritte, die bei uns anfangen, die wichtig sind. Also zum Beispiel Plastikvermeidung. Ich habe heute ein Gespräch dazu gehabt, dass es nicht mehr darum nur gehen kann, Plastik zu sammeln und immer einfach denen hinterherzulaufen, die das Ganze verursachen, sondern dass man genau dort anfangen muss. Warum, wo wird denn Plastik zu viel verursacht? Wo kann man denn andere Systeme einführen, wo Dinge wiederverwendet werden? Wo kann man denn auch eben selbst darauf aufpassen, dass man weniger Dinge kauft, die eben einfach nur einmal verwendbar sein, den Plastik komplett schon einfach dort lässt, wo er eben einfach nach dem Einkauf bleiben kann. Und zwar einfach dort in den Müll erstmal rein, dass man vielleicht auch den Unternehmen zeigt, hey, wir nehmen den nicht mehr mit nach Hause. Guckt, dass ihr andere Möglichkeiten schafft. Ich glaube, es ist wichtig, und dass wir unsere Macht als Kunde, als Kundin sehen, als Verbraucher, Verbraucherin sehen und auch diese Verantwortung wahrnehmen. Und das hat weniger mit dem Geldbeutel zu tun, als wir denken. Denn es gibt für wenig Geld auch tolle Sachen, auch frische Dinge, die wir kaufen können. Es verlangt nur ein bisschen Planung.
Du engagierst dich nicht nur für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, sondern eben auch für Chancengleichheit zum Beispiel, Menschenrechte und auch für Diversität in Unternehmen. Darüber würde ich auch super gerne mit dir sprechen. Und deshalb hatte ich mir die Frage gestellt, du bist eine Frau mit einer außergewöhnlichen Vita. Auch gerade wenn es um diese Digitalisierungsbranche geht. Wie kommt es, dass wir so wenig weibliche Vorbilder, Vorreiterinnen haben? Oder sind sie nicht sichtbar genug? Will vielleicht auch, wollen die Medien vielleicht auch nicht irgendwie die Frauen in die Sichtbarkeit bringen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite ja auch in den Medien. Wenn ich dann Interviews sehe mit Männern, frage ich mich dann sofort immer, liebe Kollegen und Kolleginnen, gab es dann nicht auch noch eine Frau, die als Expertin hätte eingeladen werden können? Und hinterfrage das immer so ein bisschen, weil ich mir irgendwie schon vorstellen kann, es gibt diese Frauen, werden sie nur einfach nicht in die Sichtbarkeit gebracht. Oder ist es einfach so, also natürlich die Zahlen zeigen ja, es gibt weniger Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort. Das kennen wir, das ist leider eine alte Leier sozusagen, dass sich das auch immer noch nicht ändert. Genau, was glaubst du? Ist es eher die Sichtbarkeit, die nicht gegeben wird, oder sind es die Frauen, die vielleicht auch gar nicht so sehr in die Sichtbarkeit wollen? Fehlen uns einfach grundsätzlich die weiblichen Vorbilder in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, das ist eine Mischung. Also auf der einen Seite glaube ich, dass es Frauen auch, viele Frauen auch gibt, denen es einfach zu viel ist. Wir haben in Deutschland eben kein tolles System, was ja zum Beispiel die Versorgung von Kindern angeht. Es gibt immer noch unglaublich viele Frauen, Familien, die ihr Kind zu Hause haben müssen, weil sie keinen geeigneten Kita-Platz zum Beispiel finden. Auch danach ist es schwierig. Denn eine Kita, die jetzt nur bis mittags geht, oder eine Schule, die bis mittags gibt und keine Nachmittagsversorgung anbietet, wie soll ich das eben mit einem Vollzeitjob verbinden? Und wir wissen alle, dass in Deutschland eben ein Teilzeitjob meistens immer noch eben mit einer fehlenden Sichtbarkeit verbunden ist. Und nicht nur für fehlende Sichtbarkeit, so nach dem Motto, die ist ja irgendwie nur halb da, die sehen wir ja gar nicht, sondern auch die fehlende Sichtbarkeit, was Karrierestufen angeht, so nach dem Motto, hey, die kann auch gar nicht, die hat das Kind, das ist Hauptaufmerksamkeit. Und das ist häufig einfach auch immer noch geschlechtlich motiviert, ne? Dass da jemand sagt, der Typ, der wird wahrscheinlich bald oder halb arbeiten, der ist gerade Vater geworden. Das erleben wir, glaube ich, relativ selten. Und ich kenne es auch aus meiner Familie. Ich habe einen ganz tollen Schwager, der hat zum Beispiel, als ein Kind geboren wurde, die haben drei Kinder, und als ein Kind geboren wurde, das eben einige, also körperliche Einschränkungen hatte, da hat er gesagt, ich bleibe zu Hause. Ich möchte, dass ich erlebe, wie dieses Kind aufwächst. Und ich möchte meine ganze Aufmerksamkeit diesem Kind bieten, dass es die gleichen Rechte und Chancen hat, wie ein gesundes Kind, die gleichen Fähigkeiten entwickeln kann, weil ich ihm vielleicht einfach die Wärme und Liebe geben kann, die ich ihm sonst nicht in dem Maß geben kann, wenn ich meine Konzentration auf den Job gebe. Und er wurde angefeindet. Er wurde angefeindet, als Weichei bezeichnet und so nach dem Motto, wir hatten nur bei euch zu Hause das Sagen. Ich finde das schade und ich finde, es verlangt eben einfach einen gesellschaftlichen Wandel. Wir denken häufig, es sind die Unternehmen. Wir denken häufig, es sind die Frauen. Hey, sei doch nicht so schüchtern. Oder auf der anderen Seite, wenn eine Frau es dann nicht ist, oh, muss die sich immer in den Vordergrund stellen. Ich glaube, wir dürfen in unserer Gesellschaft in Deutschland stärker auch, ja, einander beklatschen, freuen, wenn die andere einfach einen tollen Job macht. Freuen uns und es herausstellen, wenn ein Mann da ist, der sagt, hey, ich habe mich entschieden, ich möchte meine Vater sein, meine Vaterschaft auch genießen. Es ist toll. Und ich glaube auch, dass wir eben diese Gleichberechtigung nur dadurch hinkriegen, dass wir sie zusammen angehen. Das, was in der Vergangenheit teilweise der Fall war, so ein Gegeneinander zu leben, so die doofen Männer oder die müssen wir hier mal weghaben. Das funktioniert nicht und das ist auch überhaupt nicht, das darf auch überhaupt nicht das Ziel sein. Gleichberechtigung heißt, dass wir paritätisch die Fähigkeiten und die Fertigkeiten und die Kompetenzen von beiden oder von allen Geschlechtern eben mit reinnehmen. Das halte ich für total wichtig, dass wir alle Geschlechter einladen, hier eben auch ihre Rolle mitzuspielen. Und letztendlich geht es auch dann gar nicht mehr um Geschlechter und das sollte eben uns auch bewusst sein. Es sollte einfach um Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen gehen. Und dann, glaube ich, sieht das auch anders aus. Denn es geht ja auch nicht darum zu sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie zwei Frauen, irgendwelche Frauen auf dem Podium haben. Ich möchte ja Frauen auf dem Podium haben oder da vorne haben auf der Konferenz, die was zu sagen haben, die nicht jetzt gerade mal eben schnell irgendwas auswendig gelernt haben, damit sie mithalten können und vorgeschoben wurden, vielleicht gar keinen Bock drauf haben, vielleicht einfach das Know-how nicht haben. Ich möchte Leute da vorne haben, die einfach cool sind, die Inspirationen nachgeben können, egal ob Mann oder Frau. Und ich glaube, dass es viel auch einfach mit der Erziehung zu Hause zu tun hat. Denn wenn ich mir angucke, wie reagiert man, wenn ein Mädchen was Tolles angezogen hat, so ein kleines Mädchen und irgendwas gemacht hat, dann sagt man, oh, ist die süß, so ein Tütü und hatte die Haare niedlich und auch die hat ja die Nägel auch so schön und dann hat jetzt einen Lippenstift und die Ohrringe und so. Was sagt man beim Jungen? Hey, hast ja was Cooles da auf die Beine gestellt, zeig mal. Klar gibt es auch die Jungs, die irgendwie sich so, ne, die es cool finden mit Hut und Sonnenbrille und so weiter. Und ich finde das auch klasse. Das sollte man beiden Geschlechtern genauso, ich sage jetzt mal, genehmigen. Aber es sind häufig die Eltern, die auch Klischees dabei folgen. Und ich sage mal, die Konsumgüterindustrie macht es natürlich einfach. Wenn die für die Mädchen die Tütüs anbietet und die Schmetterlingsflügel, die irgendwie angeheftet werden können und die Nägel zum Aufkleben bei den Dreijährigen. Und auf der anderen Seite bei den Jungs irgendwie den Lastwagenfahrer anbieten oder den Piloten. Wir sind so sehr noch in unseren Klischees verhaftet dabei, so sehr noch. Und es geht jetzt gar nicht darum, die Klischees mit anderen Klischees weiter zu bedienen. Es geht einfach darum, Offenheit zu zeigen. Hey, guck dir doch an, was dir gefällt. Entwickle dich doch selber, ohne dich gleich in irgendwelche Schubladen begeben zu müssen. Ein Kind darf sich ausprobieren, egal ob Mädchen oder Junge. Und das sollte einfach viel mehr im Fokus sein, jenseits von diesen Schubladen, wo man irgendwie die Kinder reinpresst. Kinder sind da viel offener, wenn sie nicht die Erwachsenen haben, die ihnen diese Engstirnigkeiten und die Schubladen eröffnen und zeigen.
Wer sich mit dir auseinandersetzt, der weiß auch, dass Diversität für dich nicht nur bedeutet, sich für Frauen einzusetzen und für Gleichberechtigung, sondern eben auch über diese Geschlechtergrenzen hinweg, dass Diversität für dich natürlich auch bedeutet, dass Menschen mit Migrationshintergrund ja auch mehr wahrgenommen werden, dass die Chancen auch gleichberechtigt sind in deutschen Unternehmen, dass dir das auch super, super wichtig ist. Diversität wird aber auch 2024 immer noch teilweise in vielen Unternehmen als Herausforderung angesehen. Welche ungesehenen Vorteile bringt Diversität denn mit sich für Unternehmen?
Also erstmal finde ich es total wichtig, dass du das einmal herausstellst, dass Diversität für mich mehr ist als nur eben Geschlechter und auch als mehr als nur zwei Geschlechter. Es geht einfach darum, dass wir uns öffnen, der Vielfalt öffnen. Und es gibt auch bei kulturellem Hintergrund so mehr als der Unterschied in der Hautfarbe oder der Art, wie die Haare gelockt sind oder gerade sind. Oder ich meine, wir haben so viel Mischungen auch von Kulturen, von wenn Kinder geboren worden werden von Vater und Mutter, die eben aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Kontinenten kommen, will sagen, es geht, also wir Menschen, wir versuchen ja immer, und das ist total klar psychologisch und neuropsychologisch, dass wir immer versuchen, möglichst Schubladen wieder zu bedienen. Also, ne? Der ist weiß, die ist schwarz und so weiter. Die ist gut, der ist schlecht. Den kenne ich oder das kenne ich, das System, das ist ähnlich, also gut, das ist mir fremd, also schlecht. Und das ist ja uns auch angeboren, hat auch viel damit zu tun, was so über unseren Überlebensmodus angeht. Das heißt, will sagen, wir dürfen stärker Mensch sein, um zu verstehen, also dass wir nicht nur unseren Urinstinkten oder unseren Urverhaltensweisen da vertrauen oder nachgeben, sondern sagen, wir geben anderen eine Chance. Und dass wir nicht versuchen, immer gleich wieder Kategorien zu finden, Schubladen zu finden, sondern dass wir einfach sagen, hey, jeder ist eigentlich anders. Jedem sollte ich gestatten, dass er seine Diversität, seine Vielfalt auch leben darf, denn das bedeutet Potenzialentfaltung, dass ich es nicht nur den Jungen ermögliche, sondern auch den Älteren, dass ich es nicht nur den Frauen ermögliche, sondern auch den Männern, dass ich es nicht nur den Menschen eben, die gerade geflohen sind, ermögliche, sondern auch den anderen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich meine, Menschen, die hierher kommen, die geflüchtet sind, Die kommen jetzt nicht unbedingt hierher, weil sie sagen, ich möchte, dass ihr mich aufs Podest stellt und dass ich eine Sonderlocke bekomme, sondern die möchten eigentlich dazugehören, möchten integriert werden. Ich möchte damit sagen, dass man aufpassen muss im Unternehmen, dass es nicht zu Neid kommt, dass es nicht dazu kommt, dass andere sagen, hey, die bekommen jetzt hier das und das, haben nichts dafür getan und ich muss hier hart arbeiten, versuche ja die ganze Zeit das hinzukriegen und ich werde hinten angestellt und nicht gesehen. Das darf nicht passieren. Wir müssen gucken, dass wir auch hier eine Gleichberechtigung schaffen, weil ansonsten schlägt es um in Fremdenfeindlichkeit. Ansonsten schlägt es um, dass wir uns feindlich gegenüber jedem und allem aufstellen, was anders ist als wir. Gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, die wir als Krisenzeiten bezeichnen dürfen, die wir als Wandelzeiten bezeichnen dürfen, die damit einhergehen, dass ich von meiner geliebten Couch mal irgendwie aufstehen muss oder gezwungen werde aufzustehen, weil das System nicht mehr so funktioniert, so reibungslos funktioniert wie bisher.
Was würdest du dir wünschen, wie Unternehmen diese Themen angehen, Diversität? Das hat ja natürlich auch ein bisschen also mit Integration im Kleinen sozusagen zu tun. Das ist aber natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches großes Problem oder zumindest eine Herausforderung, wenn man es positiv formulieren möchte. Wie kann man das in einem Betrieb, wie kann man das in einem Team angehen?
Ich glaube, dass es einfach viel braucht, dass wir Verständnis fürs Anderssein entwickeln, dass wir Verständnis entwickeln dafür, dass Dinge nicht dann gut sind, wenn sie immer gleich sind, sondern dass Dinge dann gut sind, wenn sie in einem Wandel sind, immer wieder uns neu überraschen können, auch, aber wenn sie auch einen Kern haben, der Bestand hat. Das ist kein Widerspruch. Und sehen das ja auch an Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wurde lange Zeit so gesehen als, ja, das ist ja so ein bisschen die Traditionalisten, die irgendwie am liebsten die Forstwirtschaft aus dem 18. Jahrhundert wieder irgendwie da hätten und alles andere auch, die zurück in die Höhle wollen, weil alles, was wir hier an Energie verbrauchen in dieser neuen digitalisierten Welt, ja, eigentlich nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sieht, dass man mit dem Wandel geht, dass man versteht, dass ein Rad, das einmal gedreht wurde, nicht oder schlecht zurückgedreht werden kann. Und darum geht's ja auch gar nicht. Wir haben ja die Hoffnung, dass wir uns auch mit wachsender Digitalisierung weiterentwickeln. Insofern geht es darum, zu verbinden, Möglichkeiten zu verschaffen, der Gemeinsamkeit, des Miteinanders. In einer Welt, die so auseinanderzudriften droht, immer wieder auch Gemeinsamkeiten finden und Werte, die eben uns einfach eine Basis sein können. Auch da, wo Werteträger und Trägerinnen, die wir in der Vergangenheit als solche gesehen hatten, wegbrechen, wie zum Beispiel Kirche oder auch eben, ne, Rechtsträger oder die Lehrkraft, die für uns früher immer so, oder ne, der Mediziner, die für uns unangefragte Autoritäten waren, die von vielen in den letzten Jahren und Jahrzehnten angefragt wurden. Ne? Ist die Lehrkraft noch fähig, mit der Digitalisierung Schritt zu halten? Was ist mit alten Methoden, die wieder verwendet werden und so weiter? Dinge, die eben zwar häufig Einzelpersonen betrafen, aber dann eben auch überschwappten und im großen Mindset eben dann einfach zu großen Fragezeichen führten und Unsicherheiten natürlich.
Ich finde auch, dass hier auch nochmal ein kleines Zitat von dir hineinpasst. Ja, traditionelle Glaubensmuster müssen aufgelöst werden. Also, ne, es geht viel auch um Mindset, viel darum, auch sich weiterzuentwickeln und innere Grenzen, gedankliche Grenzen aufzubrechen. Jetzt hattest du das Thema Digitalisierung gerade auch nochmal angesprochen. Darum soll es natürlich heute am Ende dieser Podcast-Folge auch noch gehen, wenn ich mit dir schon sprechen kann. Und zwar fragen wir uns bei Leaders Learning ja auch ganz oft, wie sieht es mit dem Faktor Mensch aus? Jetzt ist es so, dass die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, könnte man sagen. Also sie ist wirklich in alle Bereiche schon fast eingedrungen, auch was den Arbeitsmarkt betrifft. Es gibt kaum eine Branche, in der die künstliche Intelligenz nicht irgendwie Einzug halten kann oder schon gehalten hat. Brauchen wir den Faktor Mensch denn jetzt überhaupt noch, wenn wir diese tolle künstliche Intelligenz haben, die uns ja so viel Erleichterung auch beschert und so viel Bereicherung auch bringt in unsere Arbeitswelt? Es ist ja nicht alles nur schlecht.
Naja, ich sag mal, die Welt, die wird es auch ohne Menschen geben. Wir könnten natürlich auch alles tun, um uns abzuschaffen. Die Frage ist, warum? Also, warum sollen wir uns selbst abschaffen? Es gibt so viel Herrliches, was wir hier eben auch auf dieser Welt bewegen können, für uns, für die Welt, aber auch im großen, globalen und darüber hinaus Ganzen. Wir Menschen haben mit unseren fünf Sinnen und darüber hinaus so viele Fähigkeiten, Dinge zu schaffen und zu erschaffen, die einfach unglaublich viel, ja, berühren, bewegen, schaffen können. Und ich glaube, es ist wichtig, uns an diese Kraft zu erinnern. Menschsein oder das Menschliche ist auch das Fehlbare. Das Menschliche ist auch das Unerwartete. Und das Menschliche ist auch das, was mit Empathie zu tun hat. Wenn wir das Menschliche aus unserem Leben verbannen, dann verbannen wir uns eigentlich selber. Und wenn wir weitermachen damit, dass wir nicht verstehen, dass Nachhaltigkeit mehr ist als Vorschriften, Regularien und Gesetze, die uns vielleicht nerven, dann tun wir alles daran, das Ökosystem einfach zu verändern, das die Grundlage unseres derzeitigen Lebens ist. Ob wir mit einem anderen Ökosystem gut klarkommen, wird sich zeigen. Das wird vielleicht so, ja, giftiges Wasser hervorbringen, dass wir darin nicht mehr baden können. Das wird vielleicht auch heißen, dass wir uns nicht mehr von normaler, frischer Qualität an Gemüse oder anderen Dingen ernähren können und noch artifizielle Produkte zu uns nehmen können, die nicht mehr körpergerecht dann sein werden. Wir haben vieles in der Hand. Und wenn wir uns unseres Menschseins erinnern und das klug mit dem Digitalen verbinden, mit Technologie, dann können wir total draus gewinnen. Wenn wir denken, dass wir uns zu Herrschern über uns selber machen können oder dass es eine kluge Idee ist, uns selber zu eliminieren, weil wir uns so wenig zutrauen, dass wir denken, dass wir, ja, dass wir deutlich unter dem Verhalten eines Tieres sind, gut, dann ist es vielleicht auch Zeit, dass die nächsten Schritte gegangen werden. Jedenfalls für die, die das so sehen. Aber es ist, ich sag mal, wir sind in einer Umbruchssituation, die viele Chancen bereithält, genauso aber auch viele Herausforderungen und auch viele Situationen oder auch Momente oder auch insgesamt, wo wir uns sagen müssen, das könnte jetzt irgendwie das Ende sein, das könnte aber auch der Anfang von etwas ganz schön Neuem sein. Wir haben so viel entwickelt, sei es jetzt mit der Atombombe zum Beispiel, mit biochemischen Waffen, dass es ein leichtes wäre, die Menschheit auszulöschen. Wenn wir allerdings die Technologie für gute Dinge einsetzen, dann können wir damit unglaublich viel bewegen, unglaublich viel Schönes bewegen, unglaublich viel auch bewegen, was eine Gleichberechtigung in Bildung und auch Wohlstand für alle erreichen könnte. Dafür braucht es aber eine Ehrlichkeit jenseits von Machtinteressen. Dafür braucht es auch eine Ehrlichkeit jenseits von alten Glaubensmustern, denen viele noch verfangen sind. Und man sieht das ja auch an aktuellen großen Konferenzen wie COP zum Beispiel oder auch in Davos, wo ich auch immer wieder dabei bin und schöne Zeichen sehe, aber auf der anderen Seite auch einiges sehe, ja, wo ich einfach denke, puh, okay. Eigentlich wäre es gut, jetzt irgendwie den Rennmodus einzustellen und den Raketenmodus. Und auf der anderen Seite weiß man ganz genau, zu schnell ist auch nicht gut. Dann kommen wir nämlich nicht mehr hinterher, weil zu schnell ist der Mensch eben dann doch nicht. Wir wissen, wir sind ein Gewohnheitstier, sagen wir. Und genauso ist es auch bei allen Dingen, die große, große Änderungen hervorrufen, braucht es am Anfang die kleinen Schritte.
Das, was die künstliche Intelligenz noch nicht hat, ist das eigene Bauchgefühl, die Intuition. Das ist auch eine Eigenschaft, die dir persönlich wichtig ist, oder? Also das Thema Bauchgefühl, auf die innere Stimme zu hören.
Das ist ganz, ganz lustig, dass du das anführst, weil ich ja jemand bin, die eben einfach mit dem Bauch auch Probleme gehabt hat. Also ganz einfach eben auch so ganz ja physisch, ne? Und
genau, du hattest einen sehr schweren Unfall, lagst, ich glaube, über 2 Jahre oder fast 2 Jahre im Krankenhaus mit einer kurzen Unterbrechung. Und da hattest du tatsächlich dann wirklich Probleme mit dem Bauch, wie du gerade erzählst.
Ganz genau. Und vorher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, über Bauchgefühl, Intuition. Ich habe häufig Listen gemacht und geguckt, wenn ich entscheiden musste, wie viel steht links, wie viel steht rechts. Und auch wenn mein Bauch sagte, da steht zwar ganz viel, aber geh die andere Richtung, dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, die Liste wird schon zeigen. Und wie häufig war es, dass ich nachher sah, ich hätte mich anders entscheiden sollen. Mein Bauch hat es mir gesagt. Warum ist das so? Wir haben natürlich alle Erfahrungen. Wir sehen und hören viele Dinge. Vieles von dem, was wir sehen und mitbekommen, geht ins Unterbewusstsein über. Und insofern haben wir erstmal so aktiv gar keinen Zugriff darauf. Aber wenn wir eben Entscheidungen treffen sollen, dann wird das angezapft. Und dann ist entgegen dem, was wir mit den Listen machen, wo wir eben auch bewerten müssen, ist das einfach ein ganz feines Instrument, mit dem wir eben einfach ja sehr viel von uns selber kennenlernen und mit uns im Reinen, sagen wir auch, sein können, mit einem guten Bauchgefühl. Und wie viele haben heutzutage Bauchprobleme, also Magen, Darm, also einfach Verdauungsprobleme, was häufig eben auch psychosomatisch ist, ne? Man hat etwas nicht verdaut. Es liegt einem etwas schwer im Magen. Das sagen wir ja nicht nur, wenn wir, also als Sprichwörter, wenn wir eben wirklich was Schweres gegessen haben, sondern auch wenn wir irgendwie eine schwere Entscheidung zu treffen haben, wenn etwas Blödes passiert ist, mit dem wir einfach ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir keinen Ausweg finden, dann liegt uns was schwer im Magen. Und insofern, der Bauch ist total wichtig, das Bauchgefühl ist mega wichtig und wir täten gut daran, das wieder stärker zu kultivieren. Durch Beobachtung, durch Hineinhören, einfach auch durch Zeit für uns und mit uns. Hört sich so esoterisch an, ist es aber gar nicht, weil ich meine, es geht ja um uns. Es geht einfach dafür, dass wir für uns einfach ein bisschen Zeit haben. Nicht durch die Welt nur rennen, was ich zum Beispiel früher häufig getan habe, sondern zwischendurch innehalten. Überlegen, passt das noch so, was ich so mache? Bin ich mit mir im Reinen? Fühlt sich das alles gut an? Ist das stimmig? Oder darf ich irgendwo nachjustieren?
Liebe Annabelle, die Zeit mit dir war heute auch Zeit für mich gleichzeitig.
Das ist schön.
Ein so schön. Bereicherndes, inspirierendes Gespräch. Ich bin hin und weg total begeistert. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass es vielen unserer Hörerinnen und Hörern vom PLC-Podcast genauso geht.
Also ich freue mich total und das ist mein größtes Geschenk, nachdem ich gestern Geburtstag habe, jetzt nochmal nachträglich von dir, dass du was mitgenommen hast, dass es dir gefallen hat und dass wir hier ein paar schöne Minuten gemeinsam bestreiten konnten. Das hat mich sehr gefreut. Deswegen auch an dich. Vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auch dieser Dank gebührt auch allen anderen, die hier uns zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr was mitnehmt da draus und wenn ihr das in euer alltägliches Leben mit umsetzen könnt, dann ist für mich das größte Geschenk.
Professor Dr. Annabelle Tennis, danke schön für deine Zeit hier.
Total gerne.
Und alles Gute noch nachträglich.
Dankeschön.
Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.